Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Salü, grüezi, hier ist der Nils Kern von Tiki-Taka und bei mir ist auch der Alex Troika.
Salü Nils, hi.
Ja, servus.
Schöner
Hast du es also verstanden?
Ich habe die Referenz verstanden. Ja, du warst in der Schweiz quasi zu Gast.
Ja, zu Gast, virtuell, digital zugeschaltet in der Schweiz. Ja, auf Blue Sport vor dem Spiel von Real Madrid gegen Atalanta Bergamo war ich da im Champions League Studio zu Gast eingeschaltet, durfte so ein bisschen meine Einschätzung wiedergeben zu Cristiano, Zidane, natürlich dem Champions-League-Spiel-Tipp fast oder knapp verfehlt, sage ich mal. Ich habe 3-2 getippt, ging 3-1 aus, aber ja, das hat Spaß gemacht. Gibt's auch auf meinem YouTube-Kanal, falls sich jemand da das nochmal anhören will und vor allem auch anhören will. Ist für den einen oder anderen vielleicht nicht so einfach zu verstehen alles.
Ja, ja. Schweizerdeutsch ist recht schwierig zu verstehen, vor allem wenn sie sich, da voll reinsteigern, ne? Wenn sie sich nicht annähernd Mühe geben, da ein bisschen halbwegs Deutsch zu sprechen, dann kann es schon schwierig werden, ja.
Für mich ging es schon, aber gut. Wir machen heute natürlich wieder eine normale deutschsprachige Folge bei Tiki-Taka. Also schön, dass ihr da seid. Das ist jetzt unsere 78. Folge. Wir müssen einen neuen Patreon begrüßen. Das ist der Mario Scherk. Der hat geschrieben, er ist seit Jahren leidenschaftlicher Barca-Fan, also wieder einer für Team Alex.
Yes.
Da ist mittlerweile so ein bisschen die Tendenz. Ich glaube, zuletzt gab es schon den Mario oder so, den Daniel, der da auch.
Ja, wir holen auf. Vielleicht sogar schon ausgeglichen. Ich weiß es gar nicht. Also, liebe Grüße an den Mario. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du der Blaugrana die Daumen drückst. Freut mich natürlich immer besonders. Um hier gegen die weiße Brigade dagegen zu halten, so ein bisschen.
Weiße Brigade, ja. Ja gut, Brigade-Sonderfolge ist auch bald angesagt. Da wollen wir in den nächsten Tagen, jetzt ist ja Länderspielpause, Gott sei Dank, wollen wir mal wieder was aufnehmen, uns euren zeitlosen Fragen und euch da widmen. Und da hat auch schon der Florian Mitterer uns ein paar Dinge geschrieben, geschickt. Also da gern noch mehr, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, zeitlose Themen, ob das irgendwie Erfahrungen sind in Stadien oder was auch immer. Ja. Schreibt uns da gern nochmal, was fällt dir noch ein?
Ja, die Website zu nennen fällt mir ein, patreon.com/tiki-taka-podcast, logischerweise zusammengeschrieben. Da findet ihr uns bei Patreon, da könnt ihr euch anmelden, könnt uns supporten und dann eben als Patreon habt ihr dann exklusiven Zugriff auf die nächste Sonderfolge, die wir aufnehmen, und da beantworten wir eben exklusiv nur eure Fragen, also absolut zeitlose Folgen. Ihr könnt fragen, was ihr wollt, können sportliche Dinge sein, das können andere Dinge sein, wie was du da in der Schweiz im Fernsehen so erlebt hast von mir aus, falls man das ausführlicher haben möchte. Also wir sprechen in den Patreon-Sonderfolgen über alles Mögliche. All das, was euch auf dem Herzen liegt, fragt euch uns das gerne. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Mhm. Genau, also schaut bei Patreon vorbei. Link gibt's, glaube ich, auch bei unseren Instagram- und Twitter-Channels.
Twitter-Profil. Ne?
Genau.
Und da eben auch nochmal wichtig, unter anderem auch für den Mario, auch die alten Exklusivfolgen kann man sich jetzt immer noch anhören, die sind eben zeitlos mit generellen Themen, wie wir uns kennengelernt haben und so weiter.
Genau.
Ja, wir hatten einige Action in Champions und Europa League. Dann wollen wir natürlich auf den 28. Spieltag in La Liga schauen. Es ist auch ein bisschen was in der dritten Liga passiert. Da wollen wir am Ende noch ein bisschen drüber quatschen. Wir haben natürlich ein Spiel des Spieltags, ein Tor des Spieltags gab es auch, ein ganz besonderes. Ein
ganz besonderes, ja.
Ja, wir fangen aber mal an hinsichtlich Champions League und auch der Frage vom Lukas Nauer, der hat jetzt gefragt, Real Madrid weiter in der Champions League, plötzlich geht's doch, einzige spanische Mannschaft noch im Viertelfinale, sind die Königlichen da als Champions League Geheimfavorit oder wie schätzen wir so die Chancen ein? Erstmal würde ich sagen, das Weiterkommen war dann verdient gegen Atalanta, so gesehen die Italiener ausgecoacht oder einfach besser gewesen, oder?
Ja, die haben sich ein bisschen dumm angestellt, würde ich fast schon sagen, also die reifere Mannschaft war Real. Hinspiel die rote Karte, im Rückspiel dieser Monsterfehler des Torwarts, dieser Fehlpass, das sind Fehler, die kannst du dir so auf dem Niveau nicht erlauben, das sind zu krasse individuelle Patzer und natürlich ist Real abgezockt genug, die auszunutzen, dann weiterzukommen, das hat man klar gesehen, also ich glaube, spielerisch wäre mehr drin gewesen für Atalanta, aber sie waren einfach nicht reif genug.
ja, es gab halt so in der Anfangsphase diese eine dicke Chance von Robin Gosens, dritte Minute, aber danach hat eigentlich nur Real gespielt. Das ist dann eben wieder so ein Spiel, was den Königlichen, glaube ich, sehr entgegenkommt. Wenn eine Mannschaft, die presst, die mitspielen will, die den Ball haben will und dann Kroos und Modric ganz gut drauf sind, dann hast du als Gegner kaum eine Chance, da an den Ball zu kommen. Dann bieten sich Räume hinten auf der anderen Seite und wenn dann, ja, Benzema noch in Topform ist, Ramos mal wieder einen Elfmeter verwandelt, dann wird es halt richtig, richtig schwierig für den Gegner. Und so war das dann doch vielleicht ein kleines Ausrufezeichen von einer Mannschaft, die immer noch viele Baustellen hat. Offensiv, ja, trifft halt einer, aber irgendwie andere noch nicht so wirklich. Zidane baut natürlich wieder sein Fundament auf viele, viele Stammspieler, die auch schon teilweise deutlich über 30 sind, also Überlastung vielleicht bei einem Modric, auch ein Kroos, müsste vielleicht mal eine Pause kriegen. Ob das so langfristig gut geht, ist jetzt die Frage. Und jetzt hinsichtlich Lukas' Frage, Geheimfavorit. Glaubt, die Auslosung kommt Real natürlich ein bisschen entgegen, zumindest wenn man sich das mögliche Halbfinale anschaut, denn zumindest, dass man Bayern und City, eigentlich auch Paris, aus dem Weg geht, ist richtig wichtig. Mein Wunsch wäre eigentlich Chelsea gewesen, auch so eine Mannschaft, die ein bisschen mitspielt, sich aber nicht nur hinten reinstellt wie Porto. Also Porto wollte ich genauso umgehen wie Bayern und City. Liverpool hätte ich jetzt auch nicht unbedingt haben müssen. Ich glaube, da kann Klopp die Reds schon so motivieren auf 150% hinsichtlich Rache und Revanche für das verlorene Finale, dass ich da auch sage, oh, das Viertelfinale ist jetzt immer noch eine 50-50-Sache, egal wer da jetzt noch fit wird, bei Real und auch bei Liverpool ist ja auch Van Dijk, Firmino noch nicht fit, also da noch vieles unklar, aber ich würde sagen 50-50 die Runde, was meinst du?
Ja, Lukas' Frage, muss man dazu sagen, war natürlich vor der Auslosung, wenn ich das richtig sehe. 17. März hat er das gefragt, dementsprechend, da stand Liverpool als Gegner noch nicht fest. Ich behaupte mal, das war Lukas' Euphorie nach dem Sieg geschuldet, dass er diese Frage stellt. Geheimfavorit finde ich nicht. Ich glaube, da gibt's auch keinen. Also jetzt natürlich retrospektiv, wir kennen jetzt alle die Auslosung, da würde ich sagen, Man City hat das, ja, vielleicht den leichtesten Weg zusammen mit Chelsea. Ich glaube, City ist der klare Favorit gegen den BVB. Chelsea sollte gegen Porto weiterkommen. Bayern PSG ist ausgeglichen, ziemlich ausgeglichen und Real Liverpool genauso. Dementsprechend sehe ich da keinen Geheimfavoriten, denn City ist nicht geheim am ehesten. Wäre fast schon Chelsea vielleicht ein bisschen geheim, weil er von den genannten Mannschaften nicht so den klangvollen, also von den Favoriten fürs Halbfinale nicht so den klangvollsten Namen hat und der Tuchel aber brutal beständig ist und man hat es gegen...
Immer noch ungeschlagen.
Immer noch ungeschlagen, zwei Gegentore in 14 Spielen oder so kassiert oder in zwei von 14 Spielen nur ein Gegentor, irgendwie sowas, also einfach brutal effektiv und unter dem Radar natürlich auch ein bisschen und dementsprechend am ehesten würde ich da, wenn wir wirklich das Label Geheimfavorit nennen wollen, würde ich es auf Chelsea münzen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, Chelsea ist mein Favorit auf dem Titel, das ist ganz offensichtlich der FC Bayern München, dahinter Man City, weil ja die Bayern auf diesem Level abgezockter sind und Man City so stark sie sind, in der Champions League sind sie noch immer, haben sie immer gefailt und irgendwie einen Weg gefunden rauszufliegen. Dementsprechend sind das...
Oder Guardiola ist zu kompliziert gemacht.
Auch das gecoacht, vielleicht, ne? Dementsprechend sind die beiden Mannschaften meine beiden Favoriten. Und natürlich können Real und Liverpool aber genauso ins Finale einziehen oder von mir aus sogar PSG, ne? Aber Geheimfavorit würde ich nicht sagen, ne.
Ja, mal sehen. So könnte es ja im Halbfinale dann zum Duell Bayern oder zum erneuten Aufeinandertreffen von Bayern mit Guardiola kommen. Ja. Das wäre spannend und dann Halbfinale. Erstmal jetzt spannend.
Erneut, weiß ich gar nicht. Die haben sich noch gar nicht getroffen, ne?
Ja, erneut im Sinne von, das ist dann das ersehnte, erhoffte Wiedersehen,
so meine ich das. Also der Weg von Real könnte natürlich schwieriger sein ein bisschen, denn nochmal Chelsea, klar, sehr schwer zu knacken, aber ich glaube, jeder spielt lieber gegen Chelsea als gegen Bayern. Ne?
Ja,
oder City. Dementsprechend in der aktuellen Form natürlich, wobei, ja, ich jetzt nicht sage, Real wäre der Underdog gegen Bayern. Ich glaube, da auch das wäre ziemlich offen. Aber ja, für mich Bayern und City, wie gesagt, die stärksten Mannschaften. Und im Endeffekt, ja, willst du die stärksten Mannschaften ja irgendwie vermeiden, wenn es geht. Dementsprechend, ja, hat das Real ja schon mal geschafft. Liverpool sehe ich sehr offen. Bei Liverpool weißt du halt nie, woran du bist, ne? Die Abwehr ist halt dermaßen fragil durch die vielen Verletzungen. Dass die in der Liga ja gegen jeden verloren haben. Dementsprechend, warum auch nicht gegen Real Madrid gleichzeitig, aber wenn Liverpool ja stark ist oder Normalform hat, ist Liverpool, denke ich, schon die bessere Mannschaft als Real Madrid. dementsprechend, ja, sehr, sehr enges
Spiel. Zumindest offensiv gefährlicher.
Offensiv gefährlicher, ja. Und vor allem mit diesem Gegenpress, ich glaube, das kann Real schon auch sehr, sehr wehtun. Aber hinten sind sie halt anfällig. Dementsprechend, du weißt halt nicht so wirklich, welches Liverpool du bekommst. Die Spiele sind jetzt am 6. April ist das Hinspiel, ne? Im Di Stefano, also in, was sind das, 2-3 Wochen. Ja, ich weiß nicht, ob bis dahin wer von Liverpool schon fit wird, das muss man abwarten, aber wenn da der ein oder andere zurückkehrt bei Liverpool, der aktuell angeschlagen oder verletzt ist, sehe ich schon Liverpool leicht vorne.
Ja. Hat es gerade noch gesagt, mit dem Gegenpressing könnte Liverpool Real wehtun. Da würde ich genau eben sagen, nee, das könnte Real entgegenkommen, weil da hat einfach Real diese Ruhe, diese Kontrolle, egal ob 3 oder 4 Gegenspieler den Modric oder den Kroos anlaufen, irgendwie bleiben die im Ballbesitz und so ergeben sich dann eben Räume, wie das auch gegen Atalanta war. Und das dann auch irgendwann, das frustriert den Gegner, wenn du ständig nur läufst und nicht an den Ball kommst, dass dann einfach so die Königlichen da locker ihr Spiel aufziehen und sich dann so auch geduldig mit viel Geduld und Ruhe dazu Chancen
kombinieren. Ich bin mir nicht sicher, welche Mannschaft mehr Ballbesitz hat von den beiden, wenn die gegeneinander spielen. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Liverpool mehr Ballbesitz hat als Real.
Ja, das kann sein.
Ja. Aber ja, tatsächlich sehr, sehr spannend, auch taktisch, auch von der Herangehensweise, ist ein sehr, sehr spannendes Duell. Und ich denke, beide Mannschaften machen sich da gleichermaßen Hoffnung aufs Weiterkommen und zwar völlig berechtigt. Also auch Real kann Liverpool absolut rauswerfen, natürlich mit ihrer Abgezocktheit und vor allem mit dem Benzema in der Form gegen die angeschlagene Abwehr Liverpools. Da kann er ja auch locker 1, 2, 3 Tore machen in Hin- und Rückspiel. Also nicht 3 pro Spiel, aber insgesamt. Ne?
Ja. 8 Tore in den letzten 6 Spielen von Benzema. 7 dieser 8 Tore waren entscheidend, also Führung oder Ausgleich, das ist schon mal Weltklasse. Aber er muss natürlich, wie viele andere auch, jetzt erstmal diese Form konservieren über die Länderspielpause. Er natürlich nicht berufen, wie immer, bleibt in Madrid. Also das kann gut sein, aber es kann auch gut sein, dass jetzt
Kroos
und Modric verreisen und dann immer noch gut aufspielen können. Also da wieder ganz schwieriges Thema. Ich freue mich natürlich, dass Benzema sich ausruhen kann, aber ob das für seine Form so gut ist, mal schauen.
Ja, vor allem nach Länderspielpausen weiß man es ja, ne? Da erwischt es gern mal die Großen.
Ja.
Weil eben, ja, die Spieler müde zurückkommen, ein bisschen angeschlagen oder einfach.
Ja, es trifft auf Eibar und die haben nicht so viele.
Und auch, weil du einfach die Spannung ein bisschen verlierst. Das gab es ja wirklich. Ich glaube, die Spanier titeln dann immer Virus-Länderspiele, ne? Wenn irgendjemand verletzt ist und danach verlierst du gegen ein kleines Team, weil du die unterschätzt, etc. Also das ist immer die Gefahr nach der Länderspielpause. Auch natürlich beim FC Barcelona, der ja auch herausragend drauf ist. Aber. Ja, so eine Länderspielpause ist immer eine Unwägbarkeit.
Ja, immerhin, ich glaube, in Südamerika wird nicht gespielt, deswegen Messi nicht, auch Valverde nicht, die Brasilianer nicht verreist, das ist ja schon mal gut. Weißt du, wurden die jetzt Corona-bedingt abgesagt oder gab es eh keine geplant?
Nee, Corona-bedingt.
Ja, wow,
die haben,
das geht doch.
Die haben gesagt, hier, nee, zu riskant, soweit ich das weiß. Also ich glaube, die Europäer werden nicht berufen worden, wegen Einreise. Bestimmungen etc. Also die Spieler, die in Europa unter Vertrag stehen, ne, hätten nicht berufen werden dürfen oder sollten nicht berufen werden und dann haben sie, glaube ich, gesagt, ja, dann lassen wir es ganz, weil das wären ja ganz andere Mannschaften, ne? Argentinien ohne Messi, ohne Di Maria, Uruguay ohne Suarez etc. 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 Das dementsprechend, glaube ich, das sind so die Hintergründe.
Es geht doch. Hat man sich ja ein bisschen auch jetzt von der FIFA erwünscht, dass diese 3 WM-Qualifikationsspiele, dass man die vielleicht nochmal streicht, dann kann man muss ja irgendwann so gesehen diese 15 Partien oder was das sind austragen, aber auch da hätte man ja den Modus nochmal ändern können und dann sind es eben nur 10 Quali-Spiele, man verändert die Gruppen nochmal, also das ärgert mich jetzt schon, dass jetzt wieder 1000 Spieler rund um den Globus reisen oder zumindest nicht nach Südamerika, sondern nur innerhalb Europas.
Ja, wobei nicht alle, ne? Besonders bei den deutschen Mannschaften. Ich glaube, Lewandowski stand heute, darf ja nicht abgestellt werden oder wird nicht abgestellt, je nachdem, wo die Länder hinreisen müssen. Also wenn es beispielsweise in ein Hochrisikogebiet ist, wie
oder wenn Polen in England spielen würde.
Genau. Danach müsste Lewandowski 14 Tage in Quarantäne, weil er in England war. Und dementsprechend kann er dann 14 Tage, also aus Sicherheitsgründen logischerweise, dementsprechend könnte er dann bei Bayern 14 Tage nicht zum Einsatz kommen und deswegen sagt Bayern, ja, nee, dann stellen wir nicht ab. Also Stand jetzt, ich weiß nicht, ob sich da noch was ändert oder ob sich schon was geändert hat, aber das ist der letzte Stand. Dementsprechend, es hängt davon ab, wo die jeweiligen Nationalmannschaften antreten müssen und hinreisen müssen. Also sehr, sehr unübersichtlich. Bei Barca sind es natürlich viele Franzosen. Ich glaube, da gab es kein Problem. Dembélé, Griezmann, Longley sind die drei, die nominiert wurden. Ich glaube, da ist alles normal. Ich glaube, auch bei den Spaniern ist ja alles normal.
Ja.
Aber wie gesagt, beim ein oder anderen Bundesligaspieler, der namhafteste ist Lewandowski. Und ich glaube, auch bei Österreich oder der Schweizern, die haben auch irgendwo ein Spiel. Also sehr unübersichtlich alles.
Ja, da wird es auch noch eine Übersicht geben. Wir wissen bisher auch nur von 7 Matrilen, also Courtois, Modric, Varane, Mondi, Kroos und dann Ramos und einer noch. Lunin, der Ukrainer. Also vielleicht kommen dann noch mehr, da warten wir noch auf eine Übersicht, genauere Infos gibt es dann bei Real Total zu lesen. Aber gut, Länderspielpause ist jetzt war aber erstmal noch 28. Spieltag. Real Madrid hat da Pflichtaufgabe mehr oder weniger souverän gelöst gegen Celta Vigo. 3-1 gewonnen. Sehr gute erste Hälfte, zweite Hälfte hat man dann doch noch ein bisschen gewackelt. Iago Aspas trifft den Außenpfosten mit seinem Freistoß und dann ein paar Minuten später macht dann Asensio vollendet den Konter, ähnlich wie schon gegen Atalanta, sodass das Ergebnis dann vielleicht schon fast ein bisschen zu hoch ausgefallen ist, aber eben eine erste richtig gute Hälfte und dann bringt Kroos den Gegner irgendwie zurück ins Spiel, zieht erst das überflüssige Foul, lässt dann auch Santi Mina laufen, hat erst noch so den Arm dran, dann geht Santi Mina alleine in den Strafraum und köpft zum 2-1. Das hat es dann nochmal spannend gemacht, also das war ein bisschen unnötig.
Ja, absolut. Vor allem nach der guten ersten Hälfte, wo Celta ja mal wieder auch sehr wundertütig unterwegs ist. Ne? Manchmal geben sie Vollgas und ärgern die Großen und manchmal sind sie komplett blass und ja, zeigen kaum etwas, so wie in der ersten Hälfte. Also da weißt du, bei denen weißt du auch immer nicht, was du bekommst. Ne? Das ist auch komisch. Aber ja, erste Hälfte war von Celta viel zu wenig und Real eben abgezockt und mit einem Benzema in herausragender Form, dem es aber auch leicht gemacht wurde bei beiden Toren. Also natürlich macht das jeweils klasse, logisch, aber es ist auch viel zu leicht, wie er sich da bewegen, durchdribbeln kann, wie frei er steht.
Starke Vorlagen von Kroos und
dann die Vorlage war krass. Abschießen. Absolut, aber er steht ja trotzdem da völlig blank. Ja. Aber die Vorlage war herausragend von Kroos, muss man echt sagen. Unterm Strich von Celta, erste Halbzeit viel zu wenig und Real klasse gemacht. Aber dann die zweite hätte ich so auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, Real macht das locker und am Ende wird es ein 3-0 oder so. Dass man das Celta wieder rankommen lässt, war unnötig und war für mich auch nicht so ganz abzusehen. Aber der Pfostenschuss war dann der Game-Changer. Wenn der nicht ganz so stark abgefälscht wird von Casemiro, der das klasse macht in der Mauer, anders als ein gewisser Cristiano Ronaldo übrigens in der Champions League, der das Bein gehoben hat gegen Porto und sich tunneln ließ, weil er da so ein bisschen halbherzig hinging. Ja, Casemiro wollte dieses Ding abwehren und hat es auch geschafft. Also auch bei der Zone haben sie ihn ja gelobt, ne?
Ja. Völlig Augen zu Recht. Aufgelassen.
Genau, völlig zu Recht, da hat das gut gemacht, aber natürlich trotzdem Dusel, ne, dass du den gerade noch so an den Außenpfosten abfälscht. Das hätte schon auch der unnötige aus Realsicht Ausgleich sein können.
Ja, vor allem unnötig, weil hätte so nie zustande kommen dürfen. Also das war ja dieses kuriose Modric, in Anführungszeichen, faul vorher. Er schlägt den Ball weg, ist da so im Fallen, der Gegenspieler läuft in ihn rein und irgendwie kriegt den Freistoß, obwohl der Ball schon lange weggeschlagen war und die Aktion nur dem Ball galt, aber irgendwie gelb und Freistoß für Modric, das war schon ziemlich kurios. Aber gut, es ist dann gut ausgegangen, sonst hätten wir heute wieder ewig diskutieren können über Spanien und seine Schiedsrichter. Aber so ist es gut ausgegangen. 3-1 gegen Celta. Jetzt auch spannend. Als nächstes geht's für die Königlichen am 3. April gegen Eibar. Die sind so die schwächste Mannschaft in der Rückrunde, warten noch immer auf einen Sieg, haben erst 4 Punkte aus 9 Partien, aber jetzt am Wochenende immerhin mal ein Pünktchen erobert gegen Bilbao. Wir haben beide, glaube ich, auf Bilbao-Sieg gesetzt. Ja, genau.
Hätte ich nicht gedacht, dass sie da bestehen.
Steckt noch Leben.
Vor allem herber Rückschlag auch für den Athletic Club, der ja trotzdem irgendwie auf die Europa League Plätze oder auf die europäischen Plätze schielt, auch wenn er natürlich über die Copa da diese erreichen kann. Aber hätte ich so nicht gedacht und aus Athletic Club Sicht musst du das ein Heimspiel gegen Eibar einfach gewinnen. Aber nichtsdestotrotz wichtiger Punkt für Eibar, absolut.
Ja. Für Bilbao auch untypische fast schon 18 Abschlüsse. Ich glaube, das ist weit über ihrem Schnitt. Und da trotzdem irgendwie hat nur der Berchiche, der Außenverteidiger, getroffen. Aber Lebenszeichen von Eibar. Da hoffen wir ja noch ein bisschen, dass sie vielleicht doch noch die Klasse halten. Sind jetzt immerhin in der Gesamttabelle Drittletzter, so jetzt Alaves wieder überholt. Alavés jetzt wieder vorletzter. Mal gucken, ob das noch was wird. Abstiegskampf schauen wir auch später nochmal. Wir schauen jetzt erstmal noch hinsichtlich Titelkampf, was Atletico und Barca so angestellt haben. Dazu erstmal kurze Pause. Bis gleich. Für Real Madrid geht's in der Champions League weiter. Für Atletico ist wie befürchtet fast schon Schluss. Vielleicht haben sie da auch ein bisschen zu wenig riskiert im Rückspiel in London. Aber auch das haben wir ja schon so ein bisschen, ja, prognostiziert, dass vielleicht der Fokus einfach ein bisschen auf La Liga ist. Aber gut, wenn dann Savic so eine blöde rote Karte noch zieht, dann ist es auch schwierig für Atletico. Da kam das aus und dann jetzt am Wochenende in La Liga zumindest wieder ein bisschen Befreiung. Da hat man eben Alavés geschlagen. Wir haben ja beide auf sie getippt. Hätte am Ende noch anders ausgehen können. Aber Jan Oblak hat dann doch mal wieder gezeigt, dass er auch Elfmeter halten kann. Ist ja auch nicht so seine absolute Stärke.
Ja. Ich glaube, tatsächlich ist sein Rekord in La Liga bei den Elfmetern ziemlich gut, nur in der Champions League, vor allem in Elfmeterschießen, also in Penalty-Shootouts, da stellt er sich blöd an. Mhm. Aber in La Liga ist die, ich habe jetzt keine Zahlen parat, aber ich glaube, da hält er ziemlich, ziemlich gut. Das war natürlich...
Ja. War jetzt der erste in dieser Saison, aber auch von erst zwei.
Also ja, aber nichtsdestotrotz, dieser Elfmeter kann noch unfassbar wichtig werden. Mhm. Denn ja, der hat dir ja zwei Punkte garantiert und wenn die am Ende also Meister werden, wirst du vor allem über diesen Elfmeter reden müssen in der, was waren, 87. Ja. Natürlich glückliches Zustandekommen für Alavés, muss man auch sagen, beim Laufduell da mit dem Ellbogen erwischt zu werden von Savic, der es natürlich auch dämlich macht, aber ja. Ob es absichtlich ist, weiß ich nicht. Also sehr unglücklicher Elfmeter, nichtsdestotrotz ja irgendwo berechtigt. Du kannst ja nicht einfach dem Ellbogen dem Gegenspieler ins Gesicht hauen, ne? Auch wenn es unabsichtlich ist. Das ist halt dann leider faul, weil, ja,
gibt ja... Der Ellenbogen ging ja nicht nur zur Seite, sondern auch noch hoch, da sage ich schon, das ist dann schon ein gefährliches Spiel. Wenn du im Strafraum bist, kannst du das einfach nicht machen. Hat ja schon gegen Chelsea diese blöde Aktion gegen Rüdiger gehabt. Das war bewusst nach hinten geschlagen, aber jetzt ging das dann für mich auch der Elfmeter, weil musst du dich einfach als Verteidiger ein bisschen vorsichtiger anstellen. Mhm. Körper, man muss immer abschirmen, natürlich mit den Armen, aber nicht dann noch nach oben mit dem Ellenbogen. Und das war im Endeffekt dann sein Fehler. Ja, ging ja noch gut aus. Mhm. Oblak eben pariert und vorher mal wieder Luis Suarez, der wichtige Mann gewesen. Wenn er trifft, dann verliert Atletico nicht, zumindest in der Liga. Das war jetzt sein 19. Saisontor. Ich glaube, nur zweimal haben sie unentschieden gespielt, wenn er getroffen hat. Ansonsten immer gewonnen. Und auch heute oder am Sonntag eben wieder Gold wert gewesen mit seinem wichtigen Tor und da mal wieder Befreiung in der Liga gehabt, weil man hat natürlich den enormen Druck von Barcelona, spürt man im Nacken, auch Real Madrid jetzt wieder mittlerweile gut drauf und Atletico nach einigen Patzern in den letzten Wochen haben sie dann jetzt vielleicht doch, na, was heißt gefangen, das war jetzt auch nicht der ganz große Fußball, aber es hat mal wieder gereicht zumindest.
Es hat zu einem Atletico-Sieg gereicht, ja, mit Ach und Krach 1-0 irgendwie. Ja, also wenn sie am Ende Meister werden sollten, dann ja, sind die drei Säulen zum Titel hinten Oblak, in der Mitte Llorente und vorne natürlich Luis Suarez, der Einkauf der Saison natürlich war. Einkauf in Anführungszeichen. Ich glaube, er wurde ja nicht mal wirklich gekauft, eher von Barca weggeschickt und dann aufgenommen von Atletico. Aber ja, absolute Sieggaranten da. Wie wichtig Suarez für Atletico ist, hat man da wieder gesehen, wie abgezockt er ist, wie, ja, so einen Torjäger, der ging ihn halt jetzt zwei, drei Jahre ab, weil eben Diego Costa da überhaupt nicht Tore schießen mäßig funktionierte, der einfach zu wenig geknipst hat und genau das macht Suarez eigentlich schon zu gut aus Sicht von Real und Barca, ne?
Zu gut, ja. Du hast drei Spieler erwähnt, ich würde mittlerweile fast noch einen vierten dazu nehmen, zumindest merkt man jetzt, wo er zurück ist, geht's da wieder aufwärts und jetzt eben auch gegen Alavés da starke Vorarbeit gemacht, erstmal, das war wieder so ein bisschen typisch Atletico aus der Hinrunde, dieses schnelle Passspiel auf den Außen, schnell wieder direkt rein nach innen in den Strafraum, wo dann so ein Killer wie Suarez da ist und da war es jetzt an der Stelle, war es Kieran Trippier, der jetzt nach Sperre zurück ist und da einerseits eben beim 1-0 entscheidend beteiligt war, durch seine Vorlage und dann hatte er, ich weiß nicht mehr, welche Minute das war, irgendwann, ich glaube in der zweiten Hälfte, so eine krasse Defensivaktion, wo er auch fast noch so ein Gegentor, oder es wäre fast ein Gegentor gewesen, da abgewehrt hat. Also auch da mit seinem Einsatz, mit seinem Tempo außen einfach, bringt die Hereingaben dann auch präzise, ist ja auch ziemlich wichtig mittlerweile wieder und vielleicht auch so ein Beleg, dass es für Atletico leicht wieder aufwärts geht. Wie gesagt, das war immer noch überschaubarer Fußball. Das Tor war geil, aber ansonsten wieder typisch Atletico. Defensiv kämpfen, sich reinwerfen und hoffen, dass Alaves einfach nicht trifft.
Ja, ja, es ist unterm Strich halt schon dünn. Ne? Ob das jetzt zum Titel reicht, wenn du so weiterspielst, ich glaube, sie müssen sich einfach ein bisschen ihr Selbstvertrauen, das sie in der Hinrunde hatten, durch Siege, egal wie, die zustande kommen, wieder aufbauen. Da tut so ein erkämpftes 1-0 vor allem in der Art und Weise sehr gut, nämlich, dass du eben spät einen Elfmeter hältst. Das gibt dir, glaube ich, schon einen wichtigen Boost, so ein Erfolgserlebnis. Und so einen Sieg so, ja, glücklich dreckig zu gewinnen, sage ich mal, glaube ich, tut der Mannschaft gut, denn sie brauchen jetzt einfach Siege. Ne? Die Bilanz zuletzt war ja wirklich schwach. Ich glaube, 3 Siege nur in 9 Pflichtspielen war die Bilanz zuletzt. Das ist ja zu wenig, zu schwach, um den Titel gegen dieses, zumindest gegen diesen beiden Verfolger, dieses starke Barca zu verteidigen, sage ich jetzt mal, oder zumindest Platz 1 zu verteidigen. Es ist noch viel Liga vor uns, logischerweise, 10 Spieltage. Wird, glaube ich, spannend. Also, ja. Ich möchte Stand jetzt keinen Tipp abgeben müssen.
Ja, du hast zuletzt gesagt, Atletico zuletzt ziemlich am Schwächeln. Die sind auch in der Rückrundentabelle. Sind sie jetzt erst durch den Sieg und Real Sociedads Niederlage sind sie von Platz 6 auf 5 geklettert. Auf Platz 4 und 3 sind Betis und Sevilla. Und das sind Atleticos nächste Gegner. Jeweils in Sevilla.
Ui.
Ja. Der FC Sevilla ja auch extrem heimstark. Betis genauso, ich glaube, das zweitbeste Team der Rückrunde so nach Barcelona. Oder zumindest ist das die formstärkste Mannschaft aktuell. Mhm. Also das sind dann auch die ganz großen Gradmesser jetzt für Atletico, die da kommen. In Sevilla zweimal bestehen. Das wird spannend.
Das wird schwer. Vor allem gegen den FC Sevilla, der jetzt zwar ja wieder gepatzt hat, wenn man so möchte, in Valladolid, aber sich absolut stabilisiert hat nach diesen 2-3 Spielen, wo sie nicht wie Sevilla aussahen, ne? Gegen Barca dreimal und dazwischen gegen den BVB, das waren 3 Ausrutscher, da hatten sie Probleme. Jetzt wieder absolut stabil, 2-0 Siege und jetzt eben zwar nur ein Punkt, aber eben die Art und Weise, über die wir gleich sprechen werden, die war besonders und auch die gibt dir ja einen Schub. Ne? Auch wenn du nicht deinen besten Fußball spielst und gegen den Underdog, gegen den Abstiegskandidaten irgendwie mit Ach und Krach 1 oder 3 Punkte holst, aber das Wie ist ja dann auch schon auch wichtig für eine Mannschaft, glaube ich. Und dementsprechend, ja, wird das ein absoluter Gradmesser für Atletico da im Sanchez-Pizjuan. Das wird brutal schwer.
Sevilla jetzt eben auch nicht mehr die Doppelbelastung aus der Champions League. Da war es ja dann auch, ja, verdientes Aus gegen Dortmund. Aber jetzt eben mal wieder ein kleiner Dämpfer in der Liga gewesen. Es hätte beinahe sogar eine Niederlage gegeben gegen Real Valladolid. Wir hatten natürlich beide auf Sevilla-Sieg gesetzt. Und am Ende ja, hat ein Mann die Andalusier gerettet, den so keiner wirklich auf dem Schirm hatte. Magst du es sagen?
Ja, Torhüter Bono mit einem Torwarttor. Logischerweise natürlich unser Tor des Spieltags, unser Golasso des Spieltags, denn so häufig kommt es sich vor, dass ein Torwart ein Tor erzielt.
Aber schon das zweite Mal in dieser Saison.
Stimmt.
In der Liga.
Stimmt.
Dimitrovic hatte mal einen Elfmeter gegen Oblak pariert.
Verwandelt, nicht pariert.
Verwandelt.
Ja, stimmt, genau. Also schon das zweite. Da müsste man Mr. Chip fragen, gab es das schon mal, dass es 2 Tore in einer Saison gab oder vielleicht mehr sogar, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall ja herausragende Statistik und natürlich brutales Tor für Sevilla und auch brutal für das arme Valladolid. Ich meine, den Ball hättest du dreimal klären können.
Ja,
der tröpfelt da die Linie entlang. Jeder steht daneben und denkt sich, ja, der wird jetzt ins Ausgehen. Keiner macht irgendwas und dann bleibt der Ball im Spiel, wird in die Mitte gepasst von irgendeinem Sevillaner.
Von Koundé.
Und dann knipst Bono da eiskalt, so schnell und so eiskalt musst du auch erstmal reagieren als Torwart. Richtig. Aber was Valladolid da macht, hat ja mit Abwehr nichts zu tun. Also jeder dachte, ja, der Ball geht einfach ins Aus, wir nehmen den Eckball mit, wollten da nicht irgendwie eine weitere Ecke oder einen Einwurf riskieren, in Anführungszeichen. Hätten sie mal lieber gemacht, ne? Einfach den Ball wegdreschen.
Richtig.
Brutal. Blöd, ja. Also im Endeffekt.
Und es war ja auch noch die 93. Minute.
Ja,
also super dramatisch.
Ich glaube, für Sevilla wird das Tor nicht so viel Auswirkung haben. Die werden so oder so Vierter. Da ist sie da zu schwach, um die 10 Punkte aufzuholen.
Ja.
Aber für Valladolid kann das halt am Ende auch den Abstieg bedeuten. Ne? Wenn die 2 Punkte, die dir da jetzt fehlen. Aktuell haben sie 4 Vorsprung vor Eibar. Aber das kann ja noch wirklich richtig eng werden. Also das kann die noch lange verfolgen, diese Szene.
Ja, mal sehen. Also aus dem Titelrennen dürfte sich Sevilla jetzt dann auch endgültig verabschiedet haben, auch wenn es in Anführungszeichen nur 5 Punkte auf Real Madrid sind und dann eben, was sind das, 11 auf Atletico. Hatten ja jetzt auch ihr Nachholspiel
gegen Elche, ja.
Die Andalusier, genau, 2-0 gegen Elche gewonnen, also da auch souverän, unaufgeregt, aber dann eben gegen Valladolid mal ein bisschen gewackelt, wieder ein bisschen zu wenig gezeigt nach vorne hin, aber ja, ich glaube, späte Tore haben sie ja auch schon einige Male in dieser Saison gezeigt. Das können sie dann
also
auch.
Also diesen Willen, den haben sie eben. Und deswegen sage ich ja, das war schon auch wichtig für die, auf die Art und Weise einen Punkt zu holen, auch wenn ein Punkt natürlich eigentlich zu wenig ist, wobei es ja nicht so die Auswirkungen hat, wie angesprochen, weil sie einfach komfortabel auf dem 4. Platz sind. Aber die Art und Weise gibt dir halt einfach nochmal einen Boost und ja, für Bohne natürlich auch eine tolle Sache. Ne? Letztes Jahr noch 2. Torhüter.
Ja.
Genau. Und dieses Jahr Stammtorhüter und eben, ja, Elfmeter hat er ja auch in irgendeinem Spiel gehalten, ganz spät, meine ich mich zu erinnern, vor ein paar Wochen. Ja. Bin mir nicht mehr sicher. Und jetzt eben ein Tor schießen in der 93., 94. zum Punkt gewinnen. Ja, stark.
Starke Sache. Okay, das war das Tor des Spieltags, weil Dramatik und hey, Torhüter ist schon eine geile Sache. Und jetzt kommen wir dann zum Spiel des Spieltags. Aber ich glaube, liebe Zuhörer, wenn ihr mal so in euch geht, was könnte das sein? Vielleicht eins, wo 7 Tore gefallen sind.
Vielleicht.
Vielleicht, ja, doch. Ich weiß nicht, wie man da anfangen soll. Ich bin eigentlich erschüttert, traurig, enttäuscht von Real Sociedad.
Bist du neuerdings La Real-Anhänger?
Nee, aber ich bin ja auch so blöd und habe mal wieder gegen Barca getippt, ein 2-2 getippt. Ja. Und ja,
ich mal
sah ja auch anfangs noch ganz okay aus. Mhm. Und ich habe nur geschrieben, so, oh, Isak hat Bock und da geht was. Ja, und wenige Minuten später hast du dann geantwortet, Igol.
Ja. So war es ja auch, ne? Ja. Das war ja auch passend. Ja, bei dir die Hoffnung und dann später, ja, guck mal. Gold. Ja. Die eine so Chance hatten sie, ne? Wirklich die eine, durch Isak. Wenn du die machst, Isak, ich sag immer Isak, weil der beim FCN ja so hieß, ne? Der Ex-Stürmer, das kriege ich nicht aus dem Kopf. Isak hatte die eine Chance. Er macht es auch eigentlich klasse, alles bis zum Abschluss war klasse. Also De Jong den Ball stibitzen, sich durchsetzen, nach innen ziehen, aber dann schießt er genau auf das Ding, der aber auch klasse sich groß macht in Handball-Torhüter-Manier, ne? Oder Eishockey-Torhüter-Manier, da cool bleibt, sich breit macht und angebolzt wird. Das war die eine Chance und das einzige, ja, wie nennt man das, Aufflimmern bei Real Sociedad und ansonsten kam ja nichts. Also ich glaube 2 Konter oder so zwischendurch, die Porto beide schlecht ausgespielt hat, wo es halt keine Chance gab, aber ansonsten chancenlos und vor allem auseinandergefallen. Das ist ja das Erstaunliche. Also dass sie verlieren, hatte ich ja eh auf dem Schirm. Ich hatte tatsächlich nicht so viel Bange wie sonst vor dem Anoeta und vor diesem Gegner, auch wenn es ein Top-5-Gegner ist, also eins der obviously schwersten Auswärtsspieler, die es gibt auf dem Papier. Aber ich hatte keine Bange, weil Real Sociedad A nicht gut ist in den letzten Wochen, immer wieder gestauchelt hat, sogar Probleme hatte, Tore zu schießen, gegen Manu ja auseinandergenommen, 0-4. Die Woche davor haben sie ja sogar verloren, ne? In Granada, da waren sie auch wieder sehr, sehr schwach oder haben halt wenig zustande gebracht. Dementsprechend, die sind nicht mehr so stark. Und zum anderen ist halt Barca brutal gut drauf und das hat man eben gesehen. Also die haben ihren Automatismus, ihren Swag, ihr Selbstbewusstsein, ihre Dreierkette liegt denen sehr. Messi ist super drauf, Dembélé fühlt sich immer wohler jetzt, wo er ja fast schon monatelang, glaube ich, unverletzt ist. Griezmann als so Halbstürmer fühlt sich wohl. Dest, Alba funktioniert als Wingbacks, wo sie nach vorne können. Also Barca ist so, so gut drauf, dass ich keine Bange hatte vor Real Sociedad. Aber natürlich denkst du nicht, dass es so endet. Ne? Du denkst, okay, dann gewinnen sie halt 2-1, 2-0. Das wäre normal gewesen. Aber 6-1, Alter. Das ist
oder man erwartet zumindest nach einer 4-0-Führung, dass der Gegner ein bisschen was ändert, sich vielleicht auch mal ein bisschen defensiv noch einen Mann hinten reinstellt. Das waren ja teilweise 8-3 Situationen für Barca am gegnerischen Strafraum. Also dass da auch dann Alguacil merklich nichts verändert hat mich schon auch enttäuscht. So konnte das ja dann fast nur so weitergehen und Barca am Ende vielleicht noch ein bisschen gnädig gewesen, dass dann nur noch 2 Gegentore dazu kamen. Also ich bin echt enttäuscht.
Ja, waren auch, also die einen waren auch schwach, bis zum 0-1 waren sie gut, aber zumindest standen sie defensiv gut. Barca hat so ein bisschen geguckt, ne, was können wir mal machen und dann als es fiel, brachen ja alle Dämme, aber dass das dann so ausgeht, ist ja auch krass. Man muss aber auch dazu sagen, Brasser war unfassbar effektiv. 14 Torschüsse nur und 6 davon drin. Das ist ja Wahnsinn. Also sie waren auch wirklich sehr, sehr effektiv und abgezockt. Das waren sie in der Vergangenheit nicht immer. Vor allem nicht in der Hinrunde. Also da hatten sie ja teilweise 28 Schüsse irgendwie gegen Cardis und Co. und haben verloren oder unentschieden gespielt. Oder in Alaves, auch ein Paradebeispiel für verschwendete Chancen. Dementsprechend, ja, die einen waren nicht gut und wurden dann abgeschossen, weil die Köpfe hingen, aber die anderen waren halt auch herausragend stark an dem Tag.
Ja, für mich ist so eine große Lehre aus dem Spiel, wenn man Barca irgendwie schlagen oder zumindest vor eine große Herausforderung stellen will, dann darf man ihnen, glaube ich, nicht so in Anführungszeichen offensiv begegnen. Real Sociedad war jetzt nicht mega offensiv, aber sie haben halt hoch verteidigt und auch ein bisschen Pressing gehabt. Also da muss man es vielleicht dann schon eher angehen wie der FC Cadiz. Und das war ja so gesehen Barcas letzter Patzer in der Liga, dieses späte 1-1. Natürlich auch mit Glück dabei gewesen, aber Alex Fernandes hatte ja, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, wenn Barca führt, muss man einfach sich noch mehr hinten reinstellen, dann einfach hoffen, dass man dieses eine Gegentor hält und diese eine Chance, die irgendwann noch kommt, dass man die dann gleich nutzt. Also einfach verteidigen, das hat La Real ja eigentlich fast gar nicht gehabt in diesem Spiel. Und so gab es jetzt den 9. Auswärtssieg in der Liga Folge. Hintereinander.
Ja, Wahnsinn. Ja,
in Folge. Also und das nächste Auswärtsspiel ist?
Gibt es eigentlich eine Zwischenfrage? Der Klassiko. Gibt es da einen Rekord?
Wissen wir das?
Der war noch höher.
Okay.
Also ich wüsste nicht, was die Rekordmarke ist. Das an Auswärtssiegen in Folge, das ist ja schon krass.
Also ja, ich glaube, da gab es bestimmt mal 20 oder so, vielleicht sogar auch vom Barca, also in der Guardiola-Zeit.
Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht finden wir es raus in den nächsten Wochen.
Sie endet ja am 10. April.
Ach so. Schauen wir mal, ne? Das wird ja auf jeden Fall spannend, ja. Also du, ich höre da raus, du rätst Zidane zu mauern im Klassiko.
Ja, zumindest wieder auf eben ein bisschen minimalistische Ergebnis, Ballkontrolle, Sicherheit.
Naja, Ballkontrolle und Mauern sind ja zwei verschiedene Dinge, ne? Ja. Mauern ist ja ohne Ball, also von daher.
Ja. Aber erstmal eben es nicht so aktiv und aggressiv angehen, sondern einfach erstmal schauen, dass man die erste halbe Stunde gut übersteht.
Also Underdog-Fußball von Real Madrid zu Hause.
Das können sie ja.
Schämst du dich nicht?
Ja, ne, wenn es die 3 Punkte bringt.
Oh Mann, ja, typisch. Ja,
Klassiko ist ja eh auch immer die Sache, 10. April, wie gesagt. Meistens jubelt die Auswärtsmannschaft, aber meistens jubelt auch der Nicht-Favorit. Sprich, jetzt würde ich sagen, Barca ist Favorit, aber vielleicht gibt es genau dadurch, deswegen ist die Überraschung näher, dass vielleicht Real mal was mit, also was heißt Überraschung, also so weit weg sind ja beide Mannschaften nicht, zumindest in der Tabelle, aber spielerisch natürlich aktuell Barca weit davor. Also ich freue mich jetzt schon riesig drauf.
Was auf den 10. April. Was es richtig pikant macht, ist eben, dass Real gegen Liverpool spielt davor und danach. Also es ist ja wirklich dieses Sandwich, der Klassiko ist mittendrin zwischen den Krachern gegen Liverpool. Also 3 Bombenspiele in Folge. Ja. Und normalerweise kennt man das ja aus dem April auch bei Barca immer. Aber durch das Champions League aus kannst du dich halt jetzt wirklich eine Woche lang auf diesen Klassiko vorbereiten. Also komplett ungewohnte Situation für Barca. Und für Real natürlich brutal schwierig, zwecks Regeneration, zwecks Rotation. Ja. Natürlich auch zwecks Fokus, oder was ist Fokus? Die Spannung hochhalten kriegt Real, glaube ich, schon hin, auf die wenn es 3 solche Top-Spiele sind. Das haben sie ja bei dieser berühmten Woche gegen, was war es, Inter, Gladbach und Sevilla, glaube ich, ne? Die 3 Spiele, das waren auch absolute November, Ende November, ne? Oder Mitte November, diese absoluten Top-Spiele in Folge, da haben sie alle 3 gewonnen. Ich glaube sogar alle 3 ohne Gegentor, wenn ich mich nicht täusche. Also dass sie es können, haben sie gezeigt, aber nichtsdestotrotz brutal schwer. Ne? 3 solche Spiele in Folge, da darf sich auch keiner verletzen. Die Rotation muss stimmen, das wird schon eine Herausforderung. Es
ist ja immerhin kurz nach der Länderspielpause, also dürften da zumindest die in Madrid sein, dann bei 100% wieder sein, so ein Benzema und so weiter. Aber ein bisschen lebt die Mannschaft ja auch für genau so eine Woche und freut sich dann auf eben die Topspiele. Aber,
klar. Aber es kann auch eine Horrorwoche geben, ne?
Also hier
klar. Musst ja nicht mal alle 3 verlieren einfach. Du kannst ja gegen Liverpool einmal gewinnen, einmal verlieren und dann im Klassiko verlierst und dann bist du raus. Ja. Titelhoffnung weg in CL und Liga, das kann dir auch passieren. Also das ist schon eine Highlight-Woche, absolut.
Ja. Ich muss noch einen Hinweis geben, in der 3. Halbzeit jetzt nach dem Spiel, da wurde ich noch eine ziemlich schwierige Frage gefragt, sage ich mal. Was würde ich eher wählen? Lieber gegen Liverpool gewinnen, aber dann gegen Barca verlieren? Oder umgedreht? Lieber Barca schlagen, aber dafür gegen Liverpool ausscheiden?
Ist das schwierig, echt?
Ja, es ist schon ein bisschen
ein Gretchen. Ich wüsste, was ich da nehme.
Ja, du würdest jetzt auf die Champions League gehen. Ja, aber nee, natürlich. Ich sag, es ist fast wichtiger, weil ich auch wenig Chancen sehe jetzt gegen City und Bayern in einem möglichen Finale oder so. Da würde ich eher sagen, nee, komm, wir versauen Barca die Meisterschaft.
Erstmal versaust du Barca nicht die Meisterschaft, denn Atletico ist immer noch Favorit und hat 4 Punkte Vorsprung. Also und sprich, selbst wenn du Barca schlägst, ja, hast du ja immer noch Rückstand auf Atletico. Also es ist ja nicht so, dass du als Zweiter beim Ersten gastierst, ne? Und wenn du Barca schlägst, überholst du die und bist neuer Erster. Das wäre ja was anderes. Du bist ja nur Dritter und bist ja selbst mit einem Sieg weiterhin hinter Atletico. Also es ändert sich nicht so brutal viel, dass ich sage, ich will unbedingt dieses Spiel gewinnen und verzichte dafür aufs Champions League weiterkommen. Dementsprechend, ich würde komplett anders handeln und würde sagen, hallo, Liverpool schlagen, Champions League, weil in La Liga bin ich ja nur die drittbeste Mannschaft. Also ich habe nur die dritthöchste Wahrscheinlichkeit, überhaupt das Ding
zu gewinnen. Ihr seid so im Flow, da muss es irgendwie mal wieder einen Dämpfer geben. In diesem Kalenderjahr nur Manchester City hat mit 94% mehr Siege als Barca, 92%. Ja. Also irgendwie muss es da mal
Barca wieder Barca ist brutal drauf, Dämpfer das stimmt geben. Ja, mit was wollte ich noch loswerden? Eine Sache wollte ich jetzt noch einwerfen. Genau, weil du gesagt hast, ja im möglichen Finale wirst du ja eh chancenlos gegen City oder Bayern, das ist ja Quatsch, hallo.
Ja,
muss ich dich jetzt dran erinnern, wie geht der Spruch, Real Madrid
Juega Finales
Las Ganas. Genau, Real Madrid spielt keine Finals, Real Madrid gewinnt Finals. Dementsprechend ist ja die Herangehensweise, das Mindset des Madridismo, du gewinnst dein Finale, das ist doch scheißegal, wie der Gegner heißt. Dementsprechend hätte ich doch da keine Angst über 2 Spiele, okay, ne, dann ist man Außenseiter gegen City und Bayern, das sehe ich ja genauso, weil die Mannschaften einfach stärker sind, aber im Finale kann ja alles passieren. Da muss doch nur der Kollege Ramos einmal die Birne hinhalten in eine Flanke. Ja, dementsprechend, ich würde da ganz klar die Champions League priorisieren, weil du eben in La Liga nur die dritthöchste Wahrscheinlichkeit auf den Titel hast.
Unabhängig es ist davon. Natürlich die erwachsenere Antwort, aber ich sage, nee, wir müssen... Auf jeden Fall muss vermieden werden, dass Barca Meister wird.
Ist das so?
Sag ich so,
ja. Ist das so? Oh Mann.
Du wolltest noch was.
Das heißt, du willst lieber, dass Stadtrivale Atletico Meister wird und in dein Gesicht tanzt, ja? In deiner Liga
am dieses Neptun Barca, wohnen. Dieser Chaos-Club darf nicht Meister werden. Das muss vermieden werden. Deswegen ist das kleinere Übel Atletico.
Das sind Komplexe bei den Blancos. Ich weiß jetzt nicht, ob du stellvertretend für die Anhängerschaft sprichst, aber...
Das denken schon viele so, ja.
Stark. Gut. Schauen wir mal, wie das so abläuft. Wird spannend.
Genau. Du wolltest noch was über den Argentinier berichten.
Ach so. Ja, der ist ganz gut drauf, ne? Zahlen, also zum einen ist er natürlich die Meldung an sich Nummer 1 ist natürlich, dass er jetzt der Rekordspieler des FC Barcelona ist mit 768 Einsätzen, hat Xavi überholt, also ein weiterer Rekord. Wie viele es sind, da verliert man ja schon den Überblick. Da wird es in der Länderspielpause einen Übersichtsartikel auf Barca-Welt geben, welche Rekorde er innehat, aber das ist jetzt eben der jüngste neue Rekordspieler. Fast schon wie sich's gehört, muss man ja auch sagen. Rekordtorschütze ist das ja sowieso. Rekord Pichichi, keine Ahnung was noch alles, ne? Also einige Rekorde und passend natürlich schön auch mit einem Doppelpack abgerundet, ne? Wie auch sonst, weil er halt einfach brutal stark drauf ist. Hast du die Zahlen parat?
In den letzten 14 Ligaspielen hat er immer getroffen oder assistiert und dabei gab es 17 Tore und 8 Vorlagen aus den letzten 14 Ligaspielen.
Wahnsinn. Also Kurs Pichichi, es wäre der 7. oder 8.
Boah, das weiß ich nicht.
Boah, ich habe Zahlen. Ich hab eine Zahlenschwäche. Ne? Er ist ja schon ein Rekord, Pichichi. Ich glaube, es wäre dann der 8. sogar. Ja, aber auf jeden Fall, er kämpft natürlich mit Suarez um die Torjägerkanone, aber ich denke, Messi hat ja schon 4 mehr. Auch denke da, das lässt er sich nicht nehmen in der aktuellen Form.
Ja.
Der Lionel.
Ja, ist schon echt gut drauf. Man hatte natürlich jetzt auch, oder hat ein bisschen auch bei Benzema die Hoffnung, ob da vielleicht mal was geht. Er hat jetzt sein 17. Ligator erzielt, aber Suarez nachgelegt, 19 und eben Messi 23. Bei Benzema natürlich auch weniger Hoffnung, weil der schießt keine Elfmeter und Messi und Suarez haben ja auch die Dinger. Also ist das schon, geht das wieder auf Kurs Richtung Messi Pichichi und vielleicht bleibt das ja der einzige Titel, den Barca feiern kann.
Vierten Mal in Folge, übrigens viermal in Folge ist Messi Pichichi geworden. Genau, und sieben sind es insgesamt, ich habe kurz nachgesehen. Also es wäre der achte, er ist eben schon Rekordtorjäger mit sieben. Telmo Zarra von Athletic Bilbao hatte sechs. Also da ist er auf Kurs, neuer, weiterer Rekord und so gut wie er drauf, also es ist aktuell wieder der Messi, wie man ihn kennt seit 10 Jahren. Ich glaube, die Hinrunde, da war er noch ein bisschen traurig, ne? Wegen all der Dinge, die vorgefallen sind, da wollte er weg und Suarez war weg und da hat er geschmollt und das hat man auch wirklich gesehen, aber jetzt ist er wirklich brutal, also unstoppable aktuell, das hast du ja auch wieder gesehen gegen Real Sociedad, natürlich auch gegen Huesca, dieses Tor zum 1-0 in den Winkel geschlänzt, als wäre es das leichteste auf der Welt, ne? Unaufhaltsam. Ja. Mal schauen, ob er was gegen Real in der Hinsicht macht. Da hat er ja seit einigen Spielen nicht mehr getroffen. Wie viel waren es? Ja,
zumindest im Bernabeu nicht mehr, aber jetzt kommt er ja ins
Di Stefano. Ja, aber da waren die Stats auch schlecht. Irgendwie 4-5 Klassikos in Folge, irgendwie kein Tor oder so. Also auch ziemlich erstaunlich.
Ja, ich glaube 2017 mit dem Trikot-Ausziehjubel war sein letztes
Klassiko-Tor. Dementsprechend, da hat er fast schon was gut zu machen. Bin ich gespannt.
Schauen wir mal. Okay, gleich kommt ein Break. Ich gebe dir aber noch und euch Zuhörern eine Quizfrage mit. Die könnt ihr euch so lange überlegen, bis ich gleich wieder loslege. Barca hat jetzt sein wettbewerbsübergreifend 100. Saisontor erzielt in dieser Saison. Glückwunsch. Jetzt die Frage, welche Teams folgen denn auf Platz 2 und 3 in Spanien? Das könnt ihr euch überlegen. Alex Antwort kommt dann auch gleich nach der Pause. Also bis gleich. Also, 100 Tore schon bei Barca in dieser Saison, wettbewerbsübergreifend. Jetzt du, Alex. Welche Teams folgen denn auf Platz 2 und 3?
Also, ich muss ja 2, muss ich ja Real nennen.
Platz 4 mit 66 Toren.
Was nur?
Ja.
Also, ich überlege, die Sache ist natürlich, wer schießt Tore, aber wer hat auch viele Pflichtspiele in verschiedenen Wettbewerben? Das ist ja meine Herangehensweise. Und da fällt mir tatsächlich ein, dass Granada von Anfang an ja in der Europa League Quali dabei ist und auch weiterhin in der Europa League spielt und auch im Pokal ja im Viertelfinale stand. Dementsprechend glaube ich, ist Granada eines der Top 3 oder Top 4 Teams.
Sehr gut, Platz 3, 70 Tore.
Ja, und dann bleibt ja eigentlich nur noch entweder Real Sociedad oder Atletico.
Nee?
Beide nicht. Beide nicht? Dann ist es Villarreal.
Ja.
Weil die sind auch noch weit dabei in der Euroleague und die knipsen gerne, ne?
Genau. Barca 100 Tore, dann Villarreal mit 73, Granada mit 70, Real Madrid mit 66.
Aber also, dass Real nur Vierter ist, hätte ich nicht gedacht.
Naja, das, was ich eben sagte, minimalistisch,
Offensivprobleme,
oft nur 1-0.
Das stimmt.
Champions League-Gruppenphase war ja auch überschaubar, da hatte Barca ja auch mal ein paar Golasso-Festivals gegen Kiew und so weiter.
Ja,
stimmt. Aber gut, worauf ich hinaus will, Granada. Ja. Spektakulär weitergekommen oder zumindest spektakulär, hatten ja das Auswärtstor da den Vorteil gegen Molde, aber es ist einfach eine sensationelle Saison. Ja. Zum ersten Mal in Europa dabei, letztes Jahr ja als Aufsteiger für die Europa League qualifiziert
und durch die Playoffs gekommen.
Und auch als Aufsteiger im Halbfinale der Copa,
das vergisst man ja auch. Jetzt wieder so unfassbar nah dran, ne? In der Barca. 93. gegen Barca den Ausgleich kassiert, also auch sie hätten es ja beinahe wiederholt und auch in der Liga sind sie ja weiterhin erneut Achter, also einen Platz hinter der möglichen Quali, sollte Barca das Finale der Copa gewinnen, ne? Geht ja der siebte Platz an die Conference League, dann wäre Granada wieder in der Conference League. Aktuell sieht es nicht gut aus, weil sie eben, glaube ich, 7 Punkte Rückstand auf Villarreal haben, aber nichtsdestotrotz, sie bestätigen ja die gute letzte Saison und eben in der Europa League ist das grandios. Als Neuling im Viertelfinale. Wahnsinn. Aber leider wird da, glaube ich, Schluss sein.
Wahrscheinlich, ja. Manchester United ist dann doch der Titelfavorit und jetzt, zumal sie ja auch Milan ausgeschaltet haben. Also
ich muss sagen, die Auslosung ist natürlich bitter. Normalerweise würdest du sagen, das ist ein absolutes Highlight-Spiel deiner Vereinshistorie, logischerweise, weil du noch nie im Viertelfinale warst und weil Man United eben so ein toller Gegner ist, aber ohne Fans im Stadion, das ist ja das Bittere. Wenn da Fans im Stadion wären, würde jeder Einwohner von Ghana sich auf dieses Spiel freuen. Ich meine, jetzt freust du dich auch, aber du sitzt halt zu Hause vom Fernseher und weißt halt, du bist klarer Underdog. Das ist schon, deswegen finde ich die Auslosung bitter, so toll und glamourös das Los ist. Normalerweise freust du dich als Underdog über solche Lose, wenn du weit kommst. Aber ohne Zuschauer hätte ich mir doch wirklich lieber gewünscht, dass man Zagreb oder Slavia Prag zieht. Oder zumindest Arsenal, weil ich glaube, auch gegen Arsenal hast du eher eine Chance. Also gegen Man United bist du einfach, glaube ich, wirklich chancenlos. Das hat man bei Real Sociedad ja schon gesehen. Die wurden ja abgeschossen, 4-0. Und dementsprechend ist das Los das Schwerste. Also lieber Ajax, Roma, gut, Villarreal wäre auch möglich gewesen, aber innerspanisches Duell fände ich nicht cool. Also jeder andere Gegner wäre machbarer gewesen als Man United.
Ja, mal schauen, wie weit es da geht. Gibt ja auch in der Liga, sie performen ja immer noch über, haben jetzt eben Real Sociedad geschlagen. Jetzt am Wochenende dann vielleicht überraschende Niederlage beim FC Valencia. Ich habe es mal wieder richtig getippt.
Ich habe es mal wieder falsch.
Immerhin unentschieden.
Dieses bescheuerte Valencia. Das gibt's nie. Weil wirklich, müsste man mal auswerten. Ich glaube, ich tippe keine Mannschaft mit Abstand so schlecht wie Valencia. Wenn ich auf unentschieden tippe, dann gewinnen sie oder verlieren sie gegen irgendwelche Teams. Und wenn ich auf Sieg tippe, dann spielen sie unentschieden oder verlieren. Es ist immer falsch. Ich weiß nicht, was mit denen los ist.
Ja, das Geheimnis ist, Valencia spielt gegen Mannschaften, die über ihnen stehen, meistens ein bisschen besser als gegen Mannschaften, die unter ihnen stehen. Aber gut, war ja jetzt auch wieder, ging eigentlich in Ordnung. Früh schon 2-0 geführt, dann Roberto Soldado noch spät, irgendwie der Anschluss gelungen, aber das war dann wohl diesmal wieder zu wenig. Oder diesmal hat dieses, ich will es da nicht minimalistisch nennen bei Granada. Minimalistisch ist ja Cadiz oder auch Real Madrid. Aber Granada ist ja dann doch oft auch erstmal defensiv, dann gut kontern und vorne hast du einfach zwei effiziente Routiniers mit Soldado oder auch eine Molina, die dann irgendwie Tore machen. Das hat halt diesmal nicht geklappt.
Tja.
Villarreal. Auch da Licht und Schatten in den letzten Wochen gewesen. Jetzt am Wochenende gab es mal wieder seit langer Zeit einen Sieg. 2-1 gegen Cadiz. Glückwunsch. Und eben nach Dynamo kommt wieder Dynamo jetzt in der Europa League. Also jetzt haben sie gerade Kiew bezwungen und jetzt geht's gegen Zagreb in der nächsten Runde. Das muss dann natürlich reichen. Das ist ja auch der Grund, warum Emery geholt wurde. Also da wurde, glaube ich, schon das Viertelfinale war das Minimalziel und Halbfinale, glaube ich, schon fast schon das Muss mittlerweile für Emery, oder?
Ja, gegen den Gegner jetzt auf jeden Fall. Davor hätte ich es nicht gesagt, dass es ein Muss ist, logischerweise. Aber klar, du willst so weit kommen wie möglich. Und das Los, mit dem Los bist du klar der Favorit. Da musst du einfach weiterkommen ohne Wenn und Aber. Also auch glückliches Los, finde ich, zumindest von der Mannschaftsstärke, auch wenn Zagreb natürlich jetzt Tottenham rausgeworfen hat. Also muss man schon den Hut vorziehen, aber nichtsdestotrotz, du hättest ja Ajax, Roma, Arsenal, Man United alle haben können und ziehst dann Zagreb. Also schon Dusel beim Los und dementsprechend, da muss jetzt Villarreal weiterkommen. Damit rechne ich auch, ganz ehrlich. Also alles andere wäre erneut eine faustige Überraschung.
Ja. Schauen wir mal. Da ist es dann eben auch in der Woche vom 8. April soweit mit den Hinspielen an dem Donnerstag nach den ersten Champions League Viertelfinalspielen. Was hat man noch in der Liga?
Ja, der Sieg war wichtig für sie, ne? Dass sie jetzt, sind ja nur Siebter aktuell, dass sie da an Platz 5 und 6 rankommen, die nur 2 Punkte jetzt weg sind. Also der 5. ist ja der anvisierte Platz, weil das ja der sichere Europa League Platz ist. Also sollte der Athletic Club aus Bilbao die Copa gewinnen, hast du nur den 5. Platz, der an die Europa League geht. Dementsprechend willst du natürlich 5. werden. Also jetzt balgen sich da 3 Mannschaften in Real Sociedad, Betis und Villarreal um Platz 5. Das ist auch richtig spannend. Und eben weil Real Sociedad da so krass ausgerutscht ist, war der Sieg für Villarreal brutal wichtig. Endlich mal wieder einer nach vielen, vielen Wochen mit vielen Unentschieden und Niederlagen ohne Sieg war das mal wieder ein Boost, der auch wichtig war.
Sind ja auch immer noch die unentschieden Könige mit 13 Remis. Jetzt gab es eben, war jetzt schon der zweite Sieg, erst Eibar bezwungen und jetzt eben noch Villarreal hinterher. Und auf der anderen Seite hat Real Sociedad nach okayen Wochen jetzt eben zweimal verloren. Also da bleibt spannend im Kampf um die Europapokalplätze. Unten Tabelle, Huesca bleibt letzter, weiterhin nur 3 Siege ja. in dieser Saison. Eibar überholt Alaves, ist jetzt 18., Alaves 19.
Enttäuschend für Huesca dieses 0-0 gegen Osasuna zu Hause. Das ist tatsächlich eines dieser ja, wenigen Spiele, die du gewinnen musst. Sie haben auch für ihre Verhältnisse alles probiert. 15 Torschüsse, viel mehr kannst du als Huesca ja kaum machen. Ne? Dementsprechend, ja, haben sie es probiert, hat halt nicht gereicht. Es sind nur 4 Punkte zum 17. Platz, aber genau diese Heimspiele, ne, gegen Osasuna oder Cádiz, Vaya, Dolid, Elche, wie sie auch heißen, das sind halt die wenigen Spiele, da musst du einfach 3 Punkte holen. Von daher fürchte ich, wird es sehr, sehr schwierig für Huesca.
Elche sammelt so ein bisschen die Punkte. Jetzt gab es wieder ein 1-1 gegen Getafe, auch ein bisschen schmeichelhaft. Da hat Getafe doch ein bisschen mehr versucht nach vorne. Dann endlich Enes Ünal sein erstes Saisontor gemacht. Kubo seine erste Vorlage für Getafe.
Das hat dich gefreut, ne?
Ja, es war nett, aber noch ist seine Zeit in Getafe
übrigens überschaubar. Wie viele gelbe Karten gab es in dem Spiel eigentlich? 12
oder was? Waren ein paar, ja. 3 nur bei Getafe, aber
9, glaube ich, gab es.
6, 7 bei Elche.
Ja, also Wahnsinn, da wurde mal ja, gekämpft.
Farbe ins Spiel gebracht.
Ja, wirklich, wirklich. Ja.
Okay, sonstiges zu La Liga, sonst wird man in eine Liga, 2 Ligen
yes. runter. Go for it, yes.
Yes, go for it. Okay, Segunda Division B, da habt ihr vielleicht, liebe Zuhörer, mitbekommen, da die Liga wird reformiert. Mittlerweile war es ja so, erste und zweite Liga sind jeweils eine Liga, logisch. Und die dritte Liga bestand aus 4 Ligen. Jetzt soll es aber auch eine zentrale dritte Liga geben, was ich gut finde. Das kann man ja auch besser vermarkten und das ist bestimmt besser auch für die Spieler, für die Talente da, damit der Sprung in die erste oder zweite Liga nicht mehr so hoch ist. Aber jetzt muss man natürlich schauen, wer aus diesen 4 Gruppen, also wer von den bisherigen 80 Teams kommt in diese neue Liga. Dazu wurde ja die dritte Liga jetzt schon umgestellt. Jetzt gibt es so gesehen 10 Gruppen, 10 bis 11 Mannschaften.
Ja. Das also wird da schon regionale Gruppen, muss man dazu sagen. Ne? Es gibt eine katalanische Gruppe.
Die baskische, eine in Madrid.
Genau. Und wo halt die kleinen, also es sind ja sehr, sehr viele kleine regionale Mannschaften dabei. Also anders als in Deutschland, wo sich da auch irgendwie Kickers Offenbach oder was weiß ich wer da unten tummelt. In Spanien sind das ja wirklich ganz, ganz kleine Vereine teilweise mit irgendwie 1000 Mann Stadien. Dementsprechend musstest du das halten, regionaler, weil ne, da geht es ja um Reisen, um Kosten, um keine Ahnung, alles was. Ja, ja, aber das wird eben jetzt reformiert und das wird schwierig, komplex.
Ja, und in diesen 10 Gruppen, 10 bis 11 Mannschaften, ist jetzt fast die erste Phase beendet. Also die Gruppen mit 10 Mannschaften, wo auch die Real Madrid Castilla zugehört, da sind jetzt alle 18 Spieltage beendet. In anderen 11er Gruppen, wo unter anderem auch Barça B und ich glaube auch Real Sociedad B von Xabi Alonso spielen, die haben jetzt nur noch ein Spiel vor sich, aber da zeichnet sich jetzt schon ab, welche Mannschaften da eben weiterkommen in die Playoff-Phase. Und da geht es eben aus diesen 10 Gruppen, die jeweils 3 besten, sprich 30 Mannschaften, sind dann schon mal sicher in der neuen dritten Liga dabei, haben zudem noch on top die Chance aufzusteigen in die Segunda Division. Ja. Aber das sind extrem komplizierte Playoffs, wie schon immer. Und da kommen dann auch nur 4 Teams von diesen 30 weiter in die zweite Liga. Also das ist dann nochmal, keine Ahnung, wie die Duelle dann aussehen, ob dann der Erste gegen den 30. spielt oder was auch immer. Aber das ist jetzt schon mal zumindest für die Castilla der wichtige Schritt gewesen. Ja. Sie sind Zweiter in ihrer Gruppe. Barça B ist auch Zweiter.
Ja, ne? Sind auch sicher in der, also die neue dritte Liga heißt Primera RFEF, weil der Verband, das ist das Kuriose in Spanien, die erste Liga, die La Liga und die zweite Liga werden vom Ligaverband gegovernt, also ja, organisiert von Tebas, Präsident Tebas und seinem Ligaverband. Und die unteren Ligen vom spanischen Verband RFEF. Ja. Und dementsprechend heißt die neue dritte Liga jetzt eben Primera RFEF. Ja, das nur zur Erklärung. Auch das ist wieder komplex, aber eben in dieser neuen dritten Liga sind eben, du hast gesagt, 30 Mannschaften dabei, ne? Genau, und die 3 besten ihrer jeweiligen Regionalgruppen, unter anderem in Katalonien eben Nàstic Tarragona, Barça B und
Andorra.
Andorra, genau, von Piqué, der Verein, stimmt, den er gekauft übernommen hat. die spielen eben nächstes Jahr in der neuen Primera RFEF unter anderem.
Was haben oder wir noch vielleicht so? Ist auch noch der Aufstieg möglich.
Genau, aber genau, also weil ja, da gibt es verschiedene jeweilige Vereine, die es da, geschafft haben. Unter anderem UK Murcia sehe ich gerade.
Eine spannende Sache ist der letztjährige Zweitliga-Absteiger in die dritte Liga. Wir haben uns wir waren ja sehr traurig, dass Deportivo La Coruña abgestiegen sind. Die haben ihre Gruppe nur als Fünfter abgeschlossen.
Ist die schon richtig? Aber die haben noch nicht alle Spiele.
Ah, stimmt, da fehlt
ein Spiel, 18. Spiel. Sie können noch Dritter werden, glaube ich.
An Celta B vorbei. Ja. Aber boah, da sind aber jetzt noch vier Mannschaften, die um den letzten Platz kämpfen. Also da sieht es so aus, dass Deportivo in die neue vierte Liga dann muss, wie auch immer die aussieht. Genau. Aber ihr merkt, dass es ziemlich kompliziert ist. Es war schon immer kompliziert, von der dritten in die zweite aufzusteigen. Da haben dann, glaube ich, immer 16 Teams um vier Plätze gekämpft. Auch oft schon Barça B und die Castilla gescheitert. Aber ja, zumindest dritte Liga ist ja ein wichtiger Schritt. Und wenn wir schon dritte Liga sind, Real Sociedad B habe ich erwähnt, die sind Erster in ihrer Gruppe, aber auch da fehlt noch ein Spieltag, könnten theoretisch auch noch Dritter werden, aber sind auch sicher dabei. Xabi Alonso, da ja Trainer, sein Vertrag läuft aus und heute Morgen kamen die Gerüchte, ich glaube von der Bild, er wird in Gladbach übernehmen, das wurde mir sogar mittlerweile auch bestätigt, also zumindest, dass da verhandelt wird, das ist jetzt noch nicht fix oder so, aber das wäre mal eine schöne Sache für die Bundesliga,
das Xabi Alonso da zu sehen. Xabi Alonso als möglicher neuer Trainer in Gladbach hatte, glaube ich, niemand auf dem Zettel. Also, dass Rose weg ist, ist jetzt nichts Neues. Dass die suchen, ist was nichts Neues. Aber da wurden ja andere Namen mehr oder weniger gehandelt oder spekuliert. Also, Xabi Alonso trifft mich aus dem Nichts. Und ich glaube, auch die deutsche Medienlandschaft, dementsprechend sind ja die Überschriften überall. Gab hier sogar eine Push-Nachricht von der Süddeutschen, habe ich bekommen, mit Xabi Alonso in der Überschrift. Also, allein das zeigt ja auf, dass da einiges dran ist, dass da scheinbar es gut darauf hinausläuft. Das wäre ein Coup. Also für Alonso natürlich, für die Bundesliga an sich. Auch zu ihm als Trainer kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, keiner von uns schaut die Spiele der zweiten Mannschaft von Real Sociedad an. Da können wir nichts zu sagen. Aber ja, wäre ein toller Name für die Bundesliga. Und auch er hat natürlich sehr viel Potenzial als Trainer. Zumindest gemessen an seinen Leistungen auf dem Platz. Das kann man schon sagen.
Auch als Typ, als Person, spricht natürlich auch perfektes Deutsch. Also das könnte schon gut klappen. Ist natürlich trotzdem ein großer Sprung von der dritten spanischen Liga, die ja eben viergliedrig oder jetzt zehngliedrig ist, in gleich die Bundesliga.
Vor allem, wenn du da wirklich immer nur vor 200 Zuschauern spielst. Ne?
Ja, also, gut. Oder keinen in Gladbach.
Auf irgendwelchen, auf irgendwelchen Dorfplätzen. Das ist ja auch das Krasse. Ja, du spielst ja wirklich teilweise auf Dorfplätzen in der dritten spanischen Liga. Das ist schon krass. Also vor allem da oben in Baskenland, da gibt es ja wirklich teilweise unfassbar kleine Vereine.
Da muss ich speziell auch nochmal hervorheben, egal ob man jetzt Barça B, Castilla oder Real Sociedad B trainiert, es ist immer was ganz besonders schwierig, so ein Reserveteam zu haben, weil da arbeitest du natürlich mehr mit 20, 21-Jährigen, aber du triffst du triffst aber natürlich trotzdem auf gestanden, in Anführungszeichen, Profis oder zumindest Senioren, die dann auch schon 29, 30 sind, also auch physisch schon weiter. Da habe ich auch schon mal die Castilla live gesehen gegen Athletic B und das war zumindest körperlichen Klassenunterschied, wie die sich da durchsetzen konnten. Trotzdem hat die Castilla dann
spielerisch selbst eine zweite Mannschaft ist.
Ja, aber einfach, weil da eben, so meinst du, weil da auch Talente sind. Da hat man schon auch gemerkt, dass da irgendwie ziemliche Brocken dabei waren, die dann auch irgendwie physisch schon mal...
Der Baske an sich ist halt ein Brocken.
Ne? Der Baske ist ein Brocken. Und da eben Real Sociedad B trotzdem Platz 1 aktuell ist dann schon auch ein Zeichen, dass Xabi anscheinend gut mit Talenten umgehen kann, dass er da irgendwie, ist jetzt auch seine zweite Saison, erste Saison war schon auch gut dabei, dass er wohl was drauf hat. Also da kann man sich nur freuen, wenn es denn soweit kommt.
Der Pep und Xavi sage ich schon, und Zidane-Weg, ne? Die zweite Mannschaft eines Top-Teams. Coachen und einen nächsten Schritt, nur halt, dass Alonso eben nicht die erste Mannschaft von Real Sociedad übernimmt, sondern eben in die Bundesliga geht oder gehen könnte, gehen wird. Ja. Also sehr, sehr spannende Sache, Personalie. Würde ich mich freuen. Also bin ich sehr, sehr neugierig, sollte es wirklich dazu kommen, dass er Gladbach übernimmt. Ja, auch ein Riesensprung für ihn. Tolle Chance natürlich auch, gleich zu einem Champions League oder Europa League Aspiranten zu gehen. Sehr, sehr spannend.
Champions League Aspiranten Gladbach. Ja, das
war... Naja, grundsätzlich ja schon. Ja. Also jetzt nicht in der Saison jetzt, aber das sind ja Ziel und Wunsch des Vereins. Genau. Da mitzuspielen. Von daher, schwere Aufgabe.
Alright, gut. Ich glaube, dann nur noch kurz die Tipps. Der Spieltag geht mit 6-5 an dich. Das heißt 130-120.
Jetzt. Sechs Tipps richtig, genauso wie Tore des FC Barcelona. Schön.
Oh, wow, Wahnsinn.
Ja, gefällt mir.
Ja, nur nochmal der Hinweis, liebe Leute, wir wollen Sonderfolge aufnehmen, vielleicht ja schon so am Mittwoch oder so. Auf jeden Fall brauchen wir noch Futter von euch. Der Florian Mitterer hat schon ein bisschen was an zeitlosen Fragen, Themen uns gefragt, gestellt. Also schreibt uns gerne auf Patreon, dann können wir da loslegen.
Also wer Fragen hat, bitte an die Patreons, feuert raus. Sonst macht die Sonderfolge ja keinen Sinn, wer ohne eure Fragen. Also so, gut, wir können ein bisschen hier vor uns hinquatschen, aber natürlich wollen wir die Folge extra für euch machen, logischerweise. Das ist ja Sinn und Zweck dieser Sonderfolge. Also für euch Patreons, eure Fragen, was euch im Herzen liegt, beantworten. Dementsprechend, wer noch kein Patreon ist, nutzt die Chance, werdet Patreon, supportet uns. Da gibt es verschiedene Tiers, wo ihr uns supporten könnt. Ihr könnt auch eine Tasse abstauben, könnt ihr mal reingucken. Auf patreon.com/tikitaka-podcast. Was euch da taugt und dann eben schickt uns die Fragen, damit wir eben Futter haben für unsere super Sonder XXL Folge, die eben voraussichtlich nächstes Wochenende oder so on geht. Also wir nehmen irgendwann die Woche jetzt auf, Mittwoch, Donnerstag, irgendwie sowas. Nehmen Freitag vielleicht und dann schauen wir, dass wir sie in einer Woche publizieren, plus minus ein paar Tage. Genau. Also schickt uns Futter, schickt uns Fragen, schreibt uns, was euch am Herzen liegt.
Genau.
Gut.
Tja. Dann, merci vielmal. Wie man sagt.
Ich würde auch gerne was auf Schweizerdeutsch sagen, aber ich beherrsche es einfach nicht. Deswegen tue ich dir und unseren Hörern das lieber nicht an und sage einfach das gute, typische, fränkische Servus.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.